Willkommen zur Lektion der Pionierschule. Heute werden wir über Buße sprechen. Ich werde euch provozieren und euch helfen, eure Brille abzuziehen, wenn es um das Thema Buße geht. Ich möchte euch eine Frage stellen. Sollten wir uns als Christen als Sünder, die durch Gnade gerettet sind, oder als Heilige sehen? Das ist sehr wichtig. So wie wir uns anschauen, ist sehr wichtig. Und so wie wir uns sehen, hat oft nicht viel mit der Bibel zu tun, sondern damit, welche Brille wir aufhaben. Ich möchte euch zeigen, dass Jesus nicht gekommen ist, um uns in unseren Sünden zu retten, sondern von unseren Sünden. Von unseren Sünden zu retten. Und die Freiheit, die Jesus für uns hat, möchte ich euch hier zeigen, dass wir so leben können. Willkommen zu dieser Lektion. Es ist Lektion Nummer 9 von 20 an der Pionierschule. Ich liebe, was Gott macht. Gott macht geniale Sachen. In den letzten zwei Malen habe ich über die Errettung und Buße und Wassertaufe und Heiligen Geist gesprochen. Und ich habe sehr viele Reaktionen darauf gekriegt. Eine Frau hat mir geschrieben, eine Frau aus unserer Stadt, die die Bibelschule macht. Sie hat mir geschrieben, dass sie ihr ganzes Leben lang gedacht hat, dass sie gerettet sei dadurch, dass sie als Kind die Taufe gekriegt hat. Aber nachdem sie das hier gesehen hat, werde ich sie jetzt taufen dürfen. Ich liebe, was Gott hier tut. Heute wird auch sehr interessant werden. Ich werde euch helfen, auch heute die Brille abzusetzen, die religiöse Brille. Und worüber ich heute reden werde, ist die Buße. Ich mache es ein bisschen anders, als so, wie du es normalerweise hörst, wenn es um Buße geht. Ich versuche einfach nur, euch zu helfen, die Brille abzuziehen, so damit ihr das Wort Gottes studieren könnt, ohne diese Brille. Also ich versuche euch das große Bild zu geben, um euch zu helfen, zu verstehen, was das Wort Gottes über diese Dinge sagt. Ich werde euch provozieren und ihr werdet euch denken, wow, was ist das? Aber erinnert euch daran, auf was bauen wir? Bauen wir auf Tradition oder auf das Wort Gottes? Also, bevor ich damit anfange, möchte ich noch ein paar Zeugnisse euch mitteilen über das, was Gott tut. Wenn ihr euch daran erinnert, letztes Mal habe ich darüber gesprochen, wie wir das Evangelium predigen. Und ich habe euch das hier am Tisch gezeigt, wie ich das Evangelium erkläre. Und Gott will, dass alle Menschen Buße tun. Unsere Aufgabe als Jünger ist ihnen, den Menschen zu zeigen, was Buße tun bedeutet, damit die Menschen wissen, was Buße tun ist. Wenn sie tun, was sie tun müssen, dann wird Gott seinen nächsten Schritt machen. Wenn die Menschen Buße tun, wird er ein neues Herz schenken. Wenn sie sich taufen lassen, wird er sie freisetzen von der Sünde und so weiter. Und so wie ich euch das letztes Mal gezeigt habe. Und ich möchte einfach sagen, das ist hier nicht einfach nur Theologie. Es geht hier nicht um Theologie. Wenn ihr das Gefühl habt, es geht nur um Theologie, dann habe ich versagt. Wir brauchen mehr als Theologie. Wir brauchen die Praxis. Wir müssen das Wort umsetzen. Als ich das hier angefangen habe, am Anfang war es auch für mich sehr neu. Auch für mich ist es neu. Ich musste auch meine Brillen absetzen. Aber Gott hat mir angefangen, mir zu helfen, mich freigesetzt und mir geholfen, in dem zu wandeln. Und je mehr ich das mache, desto stärker wird es. Und desto mehr sehe ich, wie Dinge passieren. Und seit dem letzten Mal, seit der letzten Woche, habe ich gesehen, wie sich zwei Leute bekehrt haben, wo ich ihnen das am Tisch erklärt habe. Das eine war vor ein paar Tagen, da hat einer ein Video gesehen von mir, der ist 17 Jahre alt. Seine Eltern kommen aus einem religiösen Hintergrund und er hatte noch nicht wirklich Gott und Errettung erlebt. Er schrieb mir, wir haben uns in einem Café getroffen und als wir dort saßen und Kaffee tranken, erzählte ich ihm von Jesus und ich fragte ihn, ob er Jesus erlebt hat. Und ich habe da genau das Gleiche gemacht wie letztes Mal hier am Tisch. Einfach in einem Café. Und als wir das taten, sah er, was er tun musste. Er sah, dass er Buße tun musste, sich taufen lassen musste und den Heiligen Geist empfangen musste. Nachdem wir das da gemacht haben, gingen wir an einen Ort, wo ich für ihn beten konnte. Also suchten wir so einen Ort. Und dann gingen wir in so eine Garage, wo keine Leute waren, so im Keller, mitten in der Stadt, betete ich für ihn, tat er Buße, hatte den Heiligen Geist erfahren, wurde getauft mit dem Heiligen Geist, fing an in Zungen zu reden und war voller Begeisterung für Jesus. Nachher gingen wir nach oben, gingen in die Stadt, fanden ein paar kranke Leute und er betete für eine Frau, die geheilt wurde und für noch eine, die geheilt wurde. Da war jemand, die konnte ihren Arm nicht bewegen und nachher konnte sie den bewegen. Dann hat sie ihren Mann, der dann kam, das erklärt. Und es war der junge Mann, für den ich gerade vorher gebetet hatte. Also nachher bin ich dann gegangen. Und er ist zu anderen Leuten gegangen, die ihn dann getauft haben im Wasser. Und dieser Mensch war verändert. Und ich sagte zu ihm, du lebst nicht mehr für dich selber. Du musst das Evangelium den anderen Menschen erzählen. Und auf Facebook hat er geschrieben, das ist ein genialer Tag gewesen. Ich habe einen Mann getroffen, der Torben heißt, und er hat eine Webseite, und er sagt, dass jeder Gläubige ein Leben haben kann, wie es die Apostel hatten. Wir fingen an zu reden und er erklärte mir, um was es ging mit Jesus. Dann sind wir in dieses Parkhaus gegangen. Er betete für mich und ich habe in Zungen gebetet und es war so real. Und dann haben wir für Leute gebetet und Leute wurden gerettet und das passierte alles in einer Stunde und dann erzählt er weiter, wie er im kalten Wasser getauft wurde, aber es war genial. Und dann schreibt er, Gott will mehr für uns. Einfach nur in die Kirche zu gehen reicht nicht. Gott will uns ein Leben schenken, in dem wir Wunder erleben. Wenn da irgendjemand ist da draußen, dann kontaktiert mich. Und das macht Gott. Vor ein paar Tagen habe ich den getroffen und habe ihm das Evangelium erklärt. Und ich habe nicht gesagt, du musst Jesus in dein Herz einladen, sondern du musst Buße tun, du musst getauft werden und den Heiligen Geist empfangen. Und er hat das gemacht und das auf Facebook geschrieben. Nach zwei Tagen kam ein Mädchen, die das auf Facebook gesehen hat, die war auch 17 Jahre alt, auch aus dem religiösen Hintergrund. Sie kannte Gott nicht, hatte nie davon gehört, was Zungenrede ist. Also habe ich mich mit ihr getroffen, beim Burger King, Also saßen wir dort, sprachen, wieder habe ich ihr am Tisch mit Tassen und so weiter das Evangelium erklärt, so wie ich es im Video gemacht habe. Nachdem ich das getan hatte, war sie bereit, Buße zu tun. Also musste ich mit ihr an den Ort gehen, wo wir das tun konnten. Neben dem Burger King war so ein Haus, also eine Baustelle. Also es war leer. Da konnten wir hineingehen und ich betete für sie. Der Heilige Geist berührte sie. Ich bekam ein prophetisches Wort für sie. Ich sah wie eine Schlange, die so lang kroch, und es war ihr Leben. Und plötzlich bekam sie Beine und dann bekam sie Flügel und flog weg. Und das war so, wie Gott wollte sie da aus dem, wo sie drin war, herausholen. Und als ich das bekam, da weinte sie und weinte sie. Und dann wurde sie freigesetzt von einem Dämon. Und sie sagte, es war etwas wie so ein Kloß, der in ihrem Bauch war, der dann so herauskam. Und sie war total frei. Und dann gingen wir in einen Laden, suchten jemanden Kranken, beteten für den ersten, den wir trafen, und der wurde geheilt. Nachher hat sie erzählt, dass sie da noch für andere Leute gebetet hat, wo noch jemand geheilt wurde. Und dann hat mich ihre Mutter eingeladen später, weil die wollte dann mehr hören. Dann nahm ich sie mit zu jemand, wo eine Badewanne hatte. Dann haben wir sie dort getauft, in der Badewanne von anderen Leuten. Und als sie herauskam, legten wir ihr die Hände auf und sie wurde mit dem Heiligen Geist gefüllt und fing an, in Sprachen zu reden und war total verändert. Halleluja! Das sollte das tägliche Leben sein von einem Jünger von Jesus. Diese zwei Zeugnisse, die ich hier habe, die kann ich aus der letzten Woche weitergeben. Ich habe einen Freund, der heißt Tommy, der hat genau dasselbe erlebt. Leute haben sich bekehrt und taufen lassen. Wenn wir uns bewegen, dann bewegt sich Gott auch. Und das, was mit diesem Mädel passierte, war Montag. Es regnete in Dänemark. Und weißt du, alle Leute sagen, jeder hasst Montag. Aber die Kraft Gottes war dort. Sie wurde gerettet. Sie wurde geheilt. Sie betete für Leute, die geheilt wurden. Sie ließ sich taufen und empfing den Heiligen Geist und sprach in Zungen. Und das eine war in einem Einkaufszentrum, das andere in einem Parkhaus, in einem Café, in der Baustelle. Es ist da draußen, wo die Leute sind. Das ist, was Gott tut. Und ich liebe diese Zeugnisse. Also, als sie gerettet wurde, habe ich den Freund angerufen und gesagt, hey, Halleluja, ich habe das gerade erlebt, und der Freund hat sich mitgefreut. Und diese Leute kennen sich noch nicht so lange, sondern nur von Facebook. Also er hat Gott getroffen, er hat es auf Facebook geschrieben und deswegen hat das Mädchen das gesehen. Sie kannten sich vorher nicht gut und jetzt kennen sie sich ein bisschen besser. Und dadurch, dass er kühn war, hat sie dann das gehört und ist bekehrt worden. Jetzt habe ich hier noch ein anderes Zeugnis aus Kanada, wo wir vorher waren. Und da habe ich auch ein Video auf der Webseite. Und hier schreibt jemand: Ich möchte euch aus Victoria berichten, was dort meinem Sohn passierte, nachdem du für ihn gebetet hast. Ich bin erstaunt, denn er ist komplett geheilt. Seine Schwester hat auch Allergie und für sie wurde auch gebetet und sie wurde auch geheilt. Das ist so erstaunlich. Denn seit 6 Jahren waren wir nicht in der Lage, mit der Familie irgendwo anders hinzugehen, weil überall, wo Essen war, waren meine Kinder darauf allergisch. Aber das hat sich jetzt wirklich so sehr verändert. Und wir sind jetzt so mehr in der Lage, unser Leben normal zu führen. Und viele Leute sind jetzt einfach sehr erstaunt über das, was passiert ist. Ich liebe das. Okay. Also, mach keine Theologie aus meiner Lehre oder aus dem Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes und handle darauf hin. Und dann wirst du Frucht bringen. Also, jetzt möchte ich beten für heute. Das ist eine sehr wichtige Lektion heute. Und das wird gegen ihre religiöse Brille sein. Und dies ist die Grundlage. Also ich werde über Buße sprechen. Das ist so wichtig. Das ist die Grundlage. Gott, ich danke dir für diesen Tag, für alles, was du tust, für diese zwei Leute, über die ich gerade erzählt habe. Danke, Herr, dass sie für dich brennen jetzt. Danke, Gott, dass wir sehen werden, wie viele, viele Menschen, tausende von Menschen gerettet werden bei Burger King, im Einkaufszentrum, am Arbeitsplatz. Menschen werden gerettet. Und ich bitte dich, hilf mir, dieses Wort heute zu teilen. Öffne du die Augen von Menschen, setz sie frei, sodass sie das Leben leben können, was du für sie hast. Komm, Heiliger Geist, hilf mir, das Wort zu sagen. Amen. Okay. Ich möchte euch fragen. Ich glaube, ihr seid Christen. Ich rede zu euch als Christen. Siehst du dich selbst als ein Heiliger? Sind wir als Christen Heilige oder Sünder? Wie schaust du Christen und dich selbst an? Bist du ein Heiliger oder ein Sünder? Und es ist sehr wichtig, dass wir die richtige Antwort auf diese Frage haben. Ich war sehr erstaunt darüber, als ich mir das anschaute, wie sehr wir beeinflusst worden sind durch unsere Tradition, durch unsere Brille. Denn wenn ich in Dänemark Leute frage, ob sie Sünder oder Heilige sind, und ich rede jetzt von Christen in der Gemeinde, dann sagen die allermeisten in Dänemark, wir sind Sünder. Sünder gerettet durch Gnade. Fast keiner in Dänemark sagt, wir sind Heilige. Warum? Weil wir so, hey, was? Heilige? Sind wir Heilige? Was glaubst du, wer du bist? Also die Leute haben Angst, wenn wir darum reden, ob wir Heilige sind oder Sünder, sind sie Sünder. Jeder von uns. Und da habe ich ein paar wirkliche Diskussionen mit Leuten geführt über das Thema. Und etwas, was mir da geholfen hat, meine Brille abzusetzen, ist, indem ich reise und Menschen auf der anderen Seite der Welt anschaue, zum Beispiel in Amerika. Wenn ich mit ihm rede, das ist so interessant. Ich lerne viel von ihm und er lernt viel von mir. Das sind zwei Ansichten von der Welt, seine und meine. Und wenn ich ihn frage, sind wir Heilige oder Sünder, dann sagt er, natürlich sind wir Heilige. Wir waren Sünder, aber wir sind gerettet, jetzt sind wir Heilige. Und da, wo er lebt, in seiner Region und den Kirchen, die dort sind, die gebrauchten das Wort Heilige. Aber in anderen Gemeinden, auch in Amerika, da sind die Christen Sünder. Aber ich sehe dort ein sehr klares Muster, wenn es um diese Worte geht. Ich sehe, dass da, wo die katholische Kirche und die Reformation stark war, und die Reformation war in Amerika mit den Calvinisten, wo die stark waren, da sind diese anderen Denominationen irgendwie damit verlinkt, dass wir Sünder sind. Aber da, wo die nicht stark waren, die Protestanten oder die Katholiken, da sind die Leute mehr frei und dann sind wir Heilige. Also, ich sehe, es geht nicht nur darum, ob wir Baptist oder Methodist oder Pfingstler sind, und die beeinflussen das Bild davon, ob wir Heilige oder Sünder sind oder uns als solche sehen. Und in einer Pfingstgemeinde, in einer anderen, in einem anderen Land, wo nicht so ein katholischer oder lutheranischer Hintergrund ist, da sieht man sich dann wieder als Heiliger. Die meisten Gemeinden sind halt durch die katholische Kirche und die reformierte Kirche beeinflusst. In Dänemark, wo ich aufgewachsen bin, wenn ich da jemanden frage, dann würden alle sagen, wir sind Sünder. Wir sind Sünder, wir sind Sünder, wir sind Sünder. Aber wenn wir hier in diesen skandinavischen Ländern herausgehen, aus dieser Box und an andere Orte auf der Welt gehen, dann haben die vielleicht andere Brillen auf, dann sagen sie, nein, 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 wir sind Heilige. Also, ich möchte sagen, dass jeder um dich herum etwas anderes glaubt. Aber denke nicht, dass alle um dich herum das Richtige haben oder denken. Was ich hörte, in Dänemark sind Leute, die sagen, wir sind Sünder. Und zu sagen, dass wir Heilige sind, nein, 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 das ist zu heilig. Ich habe darüber nachgedacht, und wenn Menschen in Amerika sagen, wir sind Heilige, dann frage ich mich, kennen sie das Wort? Wenn ich in Dänemark sage, I love you, wenn ich das auf Dänisch sage, Jai elsker dig, auf Dänisch, wenn ich das auf Dänisch jemanden sage, dann ist das ein bisschen hart. Denn du meinst es. Denn du sagst das nicht einfach jedem in Dänemark. Aber in Dänemark sagen wir sehr schnell I love you. Für uns als Dänen ist es einfacher, auf Englisch zu sagen I love you, denn es ist einfach nur ein Wort. Wir haben das im Fernsehen gesehen, in Musik gehört. Wir benutzen einfach diese Worte. Und vielleicht ist es dasselbe mit den Heiligen. Vielleicht sagen die Leute einfach, ja, wir sind Heilige, so wie wir in Dänemark sagen, I love you. Aber wenn wir Leute haben mit einem katholischen Hintergrund, was Heilige? Um ein Heiliger zu werden, muss der Papst dich heilig sprechen. Heiliger, das sind ganz, ganz wenige Leute auf der Welt. Und das ist so interessant, wenn wir diese zwei Dinge anschauen, dann ist hat das Wort sich verändert. Also wenn wir das Wort Christ nehmen, jeder braucht heute das Wort Christ, wenn wir wissen, was das bedeutet, es kommt von dem Wort kleiner Christus. Was ist ein Heiliger? Ein Heiliger ist ein heiliger Mensch. Bist du heilig oder bist du ein Sünder? Ich möchte jetzt das Wort heilig, holy benutzen, anstatt saint auf Englisch. Also heilige Menschen oder Sünder. Die Frage ist, was sind wir? Was bist du? Bist du eine heilige Person oder ein Sünder? Lass uns schauen, was die Bibel darüber sagt. Wenn ich mir die Bibel anschaue, und dieses finde ich zum Beispiel in der Apostelgeschichte, ihr heilige Leute in Jerusalem, Also das schreibt Lukas in der Apostelgeschichte 9, Vers 13. Da sagte er, die Heiligen, die in Luda leben. Also Lukas, der das geschrieben hat, benutzt das Wort Heilige für die Christen. Aber was ist mit dem Rest der Bibel? War das nur in der Apostelgeschichte? Nein, nicht. Du siehst jetzt, was dass fast jeder Brief im Neuen Testament mit an die Heiligen in Ephesus, Philipper an die Heiligen in Christus Jesus, Kolosser an die Heiligen Gottes in Kolosser. Also lesen wir hier, dass Paulus seine Briefe damit beginnt, an die Heiligen zu schreiben. An die Heiligen in dieser Stadt, an der Heiligen in der Stadt. Also was interessant ist, wenn du dir die Bibel anschaust, das Neue Testament, dann wirst du immer sehen, dass die Christen Heilige genannt werden. Die Heiligen in Kolosser, die Heiligen in Korinth. Wenn du das Neue Testament liest und siehst, an wie vielen Orten die Christen Heilige genannt werden, dann wirst du das so oft sehen. Ich habe ungefähr 44 Mal gesehen, dass die Christen die heiligen Menschen genannt werden. Das siehst du über 40 Mal. Weißt du, wie oft die Christen in der Bibel Sündige genannt werden? Sünder? Nicht einmal. Die Christen wurden nie Sünder genannt in der Bibel. Niemals. Niemals. Und trotzdem haben wir viele Gemeinden, viele religiöse Brillen, dass wir denken, wir sind heilig, wenn wir uns Sünder nennen. Wir sind Sünder, gerettet durch Gnade. Wenn ich mir ein Land wie Dänemark anschaue und zu Leuten sage, oh, wir sind Heilige, dann kriegen die Krise. Nein, 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 wir sind nicht Heilige, wir sind Sünder. Es ist fast eine Sünde, wenn du dich halt Heiliger nennst. Denn wir sind doch Sünder. Sünder, Sünder. Und das ist so ein Teil von unseren Gedanken in Dänemark. Egal, ob wir Baptisten, Methodisten, Pfingstler sind, egal welche Denomination, wir denken, wir sind Sünder. Auch nachdem wir gerettet wurden. Warum denken wir das? Denn jede Denomination in Dänemark baut auf dem Fundament von der katholischen Kirche auf. Und die evangelische Kirche. Denn von dort kam das Ganze. Wir sind Sünder, wir sind Sünder, wir sind Sünder. Und da ist eine Wahrheit dran. Die Wahrheit ist, dass Menschen Sünder sind und Errettung brauchen, aber wenn du Buße tust und gerettet wirst, dann wirst du nicht mehr ein Sünder bleiben, sondern ein neues Leben in dir drin fängt an. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, das Problem ist, dass sie nicht gesehen haben, wie das neue Leben angefangen hat. Auch nachdem sie gerettet wurden, in Anführungszeichen. Weil sie das wahre Evangelium nicht verstanden haben. Wenn du in der Apostelgeschichte zurückgehst und schaust und sagst, hallo, ich bin ein Sünder, dann werden sie dir das Wort sagen und dir sagen, dass du Buße tun musst. Und dann sagst du, ich bin ein geretteter Sünder. Dann werden sie sich immer noch zu bekehren versuchen. Denn gerettet zu werden, bedeutet von deiner Sünde gerettet zu werden. Von was sind wir gerettet? Von unserer Sünde. Er wird sie von ihren Sünden erretten. Er rettet sie nicht in ihren Sünden, sondern von ihren Sünden. Wenn wir uns denken, dass wir in unserer Sünde gerettet sind, dann werden wir auch Sünder bleiben. Gerettete Sünder. Und das ist einfach falsch. Du findest das nicht im Wort Gottes. Wir sind von der Sünde gerettet. Wir waren Sünder, aber jetzt sind wir Heilige. Ich möchte trotzdem aber auch sagen, dass Heiligsein nicht bedeutet, dass wir perfekt sind und dass wir keine Fehler mehr machen können. Auch Heilige können fallen. In Korinth gab es solche Probleme. Und trotzdem waren es Heilige. Und von dem Tag, wo du gerettet wirst, wirst du ein Heiliger. Also, was du wissen musst, in der Bibel findest du nie das Wort Sünder für Christen. Und wenn das wahr ist, warum nennst du dich dann noch ein Sünder? Warum nennen sich die Leute immer noch ein Sünder, wenn das nicht wahr ist? Weil wir auf dem falschen Fundament aufbauen. Ja, aber Paulus nannte sich doch den allergrößten Sünder. Und ich habe euch gesagt, da sind 40 oder mehr Stellen, wo steht, dass wir Heilige sind. Aber diese Stellen kennen die Menschen oft nicht. Sie kennen nur eine und sie kennen nur diese Stelle. Jesus Christus kam in die Welt, um die Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das hat Paulus gesagt. Das ist der Vers, den wir in Dänemark benutzen, wenn du zu evangelischen Christen gehst in Dänemark. Sind wir Sünder oder Heilige? Werden sie sagen, wir sind Sünder, weil es steht ja in der Bibel. Der Paulus sagt es selber, er sei der Größte aller Sünder. Also die sagen, sie zitieren den Paulus. Und irgendwie ist es fast so ehrfürchtig, wenn man der Größte aller Sünder ist. Ich bin schlechter als du. Nein, ich bin schlechter als du. Und die Menschen stehen auf, ich bin ein Sünder. Und irgendwie machen wir das Ganze noch so heilig. Aber Paulus sagt nicht, er ist ein Sünder. Jesus Christus kam in die Welt, um die Sünder zu retten. Er redet über etwas, was Jesus schon getan hat in der Vergangenheit. Er kam dort an diesem Punkt, um die Sünder zu retten. Und von diesen Leuten, die er zu retten kam, war er der Schlimmste, der Paulus. Wenn du dir den Vers vorher anschaust, steht dort, dass er Gott lästerte, dass er viele schlimme Dinge tat. Er verfolgte die Kirche, er hat die Christen hinrichten lassen, den Stephanus zum Beispiel. Er war also ein gewalttätiger Mann gegen Gott, aber Gott hat ihn gerettet. Und als er ihn gerettet hat, als Paulus sagte, er war der Schlimmste aller Sünder, dann meint er damit, was er war, als er gerettet wurde.
Und er dachte, er sei heilig. Warum hat er also jedes Mal, wo er einen Brief geschrieben hat, im Neuen Testament, an die Heiligen geschrieben? Es ist so verrückt, er nannte sich selbst den schlimmsten aller Sünder, aber zu allen anderen, wo er die Briefe geschrieben hat, hat er an die Heiligen geschrieben. Aber wir heute bezeichnen uns die ganze Zeit als Sünder. Das macht keinen Sinn. Und das ist, was Religion macht. Das habt ihr in den letzten Lektionen gesehen. Wir nehmen etwas, was sehr klar ist im Wort Gottes. Heilige, Heilige, Heilige. Über 40 Mal in der Bibel steht das Heilige. Und dann nehmen wir einen Vers aus dem Zusammenhang, den wir nicht verstehen, und daraus machen wir dann unsere Theologie. Aber wir sehen nicht, was der Rest des Wortes Gottes sagt. Nein, also wir sind Sünder, sagen wir dann. Und auf dieser Grundlage bauen die meisten Gemeinden auf. Wir sind Sünder, gerettet durch Gnade. Verstehst du? Es geht alles um unsere Gedanken, zu verstehen, wer wir in Christus sind. Wenn du mit dieser Einstellung gehst, mit dieser Brille, ah, ich bin ein Sünder, ich bin ein elender Sünder, ich bin ein Sünder, glaubst du, du wirst Freiheit erleben? Nein, wirst du nicht. Du wirst dich selber als ein Sünder sehen, du wirst denken wie ein Sünder und leben wie ein Sünder. Aber wenn du weißt, dass du eine neue Kreatur bist, dann wirst du auch dieses neue Leben leben. Und alle, die das jetzt sehen, werden erkennen, okay, ich bin ein Sünder, aber dann liegt es daran, dass sie noch nicht gerettet sind. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, was passiert, wenn wir Buße tun. Und ich will jetzt nicht viel Theologie draus machen, sondern euch ein Zeugnis geben. Aber zuerst noch eine Bibelstelle. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Keiner, der in ihm bleibt, sündigt. Keiner, der sündigt, hat ihn je gesehen. Autsch. Das sagt das Wort Gottes. Keiner, der in ihm bleibt, sündigt. Keiner, der sündigt, hat ihn gesehen. Erinnert euch daran, was Matthäus sagt, Kapitel 7. Wir haben darüber schon mal gesprochen, dass viele eines Tages vor ihm stehen werden, vor Gott. Und er wird sagen, ich kannte euch nie. Ich habe euch noch nie gekannt, ihr, die ihr sündigt. Geht weg von mir. Das ist das Wort Gottes hier. Und viele kennen andere Schriftstellen. Aber Johannes 3,16 ist die bekannteste Bibelstelle. Meine Frage ist, ist Johannes 3,16 mehr, ist das mehr das Wort Gottes als dieser Vers? Nein. Ist dieser Vers aus dem 1. Timotheus 1,15 mehr Wort Gottes als dieser hier? Nein. Das ist auch das Wort Gottes. Das ist die Wahrheit, dass keiner in ihm bleibt, der sündigt. Aber viele haben ein Problem mit dieser Wahrheit. Die sagen, nein, hey, entspann dich. Also, Tom, entspann dich. Erinnere dich an Johannes 1. Johannes 1, 8 bis 9. Wenn wir behaupten, dass wir ohne Sünde sind, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er gerecht und vergibt uns all unsere Sünde und Ungerechtigkeit und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also, das ist das Wort Gottes und das ist das Wort Gottes. Religion nimmt einen Vers und baut Theologie draus. Also wenn ich heute in Gemeinden gehe, dann kennen die meisten Christen nicht diesen linken Vers, aber die meisten kennen den rechten. Wenn du in der Zeit leben würdest, wo es noch keine Bibel und Kapitel und Verse gab, also heute haben wir Kapitel und Verse, Und viele Leute sind betrogen. Und da heißt es, wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, dann lügen wir. Das scheint ein Widerspruch zu sein zu dieser anderen Bibelstelle. Was ist also die Wahrheit? Das Ganze ist die Wahrheit. Wenn wir unsere religiöse Brille wegnehmen, dann werden wir kein Problem mit dem Wort Gottes haben. Dann müssen wir nicht hier und da eine Bibelstelle rausreißen oder sehr schnell durchgehen und das irgendwie überlesen, weil wir ein Problem damit haben. Ich möchte ein Zeugnis aus meinem Leben erzählen. Denn das Gute in meinem Leben ist, als ich gerettet wurde, hatte ich nicht so viel Religion, so viel Kopfwissen. Ich wurde gerettet aus einem nicht-christlichen Hintergrund. Ich bin getauft und konfirmiert worden, aber ich habe nie meine Bibel gelesen. Ich kannte sie nicht. Aber dann hatte ich einen Freund, der erzählte mir von Jesus. Und ich kam in eine Gemeinde und dort hat mich der Heilige Geist berührt. Und ich habe Buße getan und Jesus gebeten und da kam der Heilige Geist und ich habe Gott wirklich getroffen. Ich lag auf dem Boden und habe geweint und es war der 5. April 1995. Es war so stark. Und ich habe mich hingesetzt und jemand sagte mir, herzlichen Glückwunsch, du bist von neuem geboren. Aber ich habe nicht verstanden, was er meinte, weil ich wusste nicht, was Wiedergeburt ist. Aber als ich nach Hause ging von diesem Treffen, ist etwas in mir passiert. Das erste war, ich hatte immer Angst zu sterben. Und ich hatte dann immer Angst, oh, ich werde sterben und ich hatte Angst davor, denn ich wollte nicht darüber nachdenken. Aber was passiert war, dieses Mal, als ich sagte mir selbst, Torben, du wirst sterben, dann dachte ich so, hey, wow, ich gehe nach Hause. Und dann, hey, was ist passiert? Ich bin freigesetzt worden von Angst in diesem Moment. Ich wusste nicht, dass Hebräer Kapitel 2 sagt, dass Jesus kam, um alle freizusetzen, die durch ihr Leben, durch Angst ihr ganzes Leben gebunden waren. Aber Jesus kam, um uns freizusetzen von der Macht der Angst. Und ich habe das erlebt. Ich habe nicht das Wort gelesen und dann habe mir dann nicht gedacht im Kopf, also gut, das Wort, das sagt es so, also jetzt muss diese Angst raus. Nein, ich habe es erlebt in meinem Geist. Und es ist einfach so passiert. Was weiter passiert ist, ist, dass ich neu war, eine neue Kreatur. Ich wusste nicht viel darüber, aber ich wusste, es war etwas passiert. Und ich kam nach Hause und ich war es gewohnt, danach was trinken zu gehen, ein Bier zu trinken. Ich guckte in den Spiegel und dachte, Moment, ich bin irgendwie immer noch derselbe, aber irgendwie ist etwas anders. Dann ging ich also in eine Kneipe und als ich da war, guckte ich mich so um und dann wurden meine Augen wie geöffnet und dann fragte ich mich so, was mache ich hier? Ich gehöre hier nicht hin. Ich habe Jesus getroffen und dann bin ich weggegangen. Dann fragte ich mich, was ist passiert? Ich wollte das nicht mehr. Ich war es gewöhnt zu fluchen und ich hatte eine schlechte Aussprache oder ich hatte gelogen oder Gottes Namen beschmutzt. Wenn ich das jetzt tat, dann merkte ich, nein, das schmeckt falsch. Ich hatte nie damit Probleme, aber jetzt war etwas in mir anders und ich merkte, oh, das schmeckt falsch, ich will das nicht mehr tun. Dann hörte ich auf, das zu tun. Ich hatte auch eine Freundin und ich war gewohnt, mit ihr ins Bett zu gehen. Und ich war ein Sünder, also habe ich das gemacht. Und dieses Mal, als meine Freundin kam, habe ich so überlegt, ist das jetzt richtig? Soll ich das jetzt machen? Was sagt denn die Bibel darüber? Und dann kam sie und sie wollte mit mir zusammen sein. Und ich merkte wirklich so diese Versuchung. Da war diese Sünde, die irgendwie an mir zog, aber ich sagte so, nein, ich bin nicht mehr Teil davon, ich will das nicht. Und ich wurde verwirrt. Was sagt das Wort? Gott, ist das Sünde oder was? Oder nicht? Gott, ich will das tun, was du willst. Gott, ist es Sünde, wenn ich mit dir ins Bett gehe? Und ich versuchte mich daran zu erinnern, als ich konfirmiert wurde, und ich konnte mich an nichts erinnern. Das war nur Tradition. Und so fragte ich mich, okay, was sagt das Wort? Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das Sünde ist. Denn ich war gerade neu geboren und ich kannte das Wort Gottes nicht. Also was habe ich gemacht? Und ich sagte, Gott, bist du da? Hallo? Und die Versuchung war so groß. Und ich sagte so, also Gott, du bist nicht da, und habe Gott so weggetan. Und dann bin ich mit dir ins Bett gegangen, mit meiner Freundin. Und dieses Mal, sofort, wo ich mit ihr im Bett war, fühlte ich mich als, oh nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich konnte einfach in mir merken, ich habe gesündigt. Gott, vergib mir, ich habe dich gerade gefunden, ich will dich nicht verlieren, vergib mir. Und mein ganzer Körper schrie zu Gott, Gott, ich habe gesündigt. Und es war so klar. Ich habe gesündigt. Es war falsch. In dem Moment, wo ich das getan hatte, wusste ich, es war falsch. Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass meine Freunde, nicht christliche Freunde, die hätten zu mir gesagt, hey, come on, Tom, entspann dich. Es ist so, Gott ist Liebe. Er ist Liebe. Ist okay. Gott ist nicht so. Es ist keine Sünde, mit einer Freundin zu schlafen. Die haben das mir gesagt, oder hätten das mir gesagt, aber keine Person auf der Welt hätte mich von etwas anderem überzeugen können. Denn in mir drin wusste ich, ich habe gesündigt. Warum habe ich das gewusst? Weil ich Buße getan hatte. Denn Buße ist nicht nur etwas, was wir tun, es ist auch etwas, was Gott tut. Wenn wir Buße tun von unserer Sünde und unser Vertrauen in Jesus setzen und darauf vertrauen, was er am Kreuz für uns getan hat, dann wird Gott unser Leben verändern. Er wird etwas Neues in uns schaffen. Darum geht's. Der neue Bund. Jesus kam, um uns von unseren Sünden zu erretten. Und im neuen Bund rettet er uns nicht nur in unseren Sünden, sondern von unseren Sünden. Er schafft eine neue Kreatur. Viele Jahre bevor Jesus kam, war ein Prophet, der sagte, dass Gott einen neuen Bund aufrichten wird. Und Gott sagt, ich werde mein Gesetz in ihr Herz legen und in ihre Gedanken. Und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also das sagte Jeremia viele, viele Jahre bevor Jesus geboren wurde, dass er eines Tages etwas Neues tun wird. Und da hat Gott die Gesetze, die in Stein gemeißelt waren, auf das Herz geschrieben. Und das kannst du im Hebräer auch lesen, im Neuen Testament, Hebräer 2. Da wird das zitiert. Also da geht es um den alten und den neuen Bund und da steht, dass das Gesetz in unser Herz geschrieben wird. Und wir werden sein Volk sein und er wird unser Gott sein. Und darum geht das. Und du hast denselben Vers im Hesekiel, aber den gleichen Inhalt. Hesekiel sagt, und ich werde ihnen ein neues Herz geben und einen neuen Geist in sie. Und ich werde das steinerne Herz wegnehmen. Wie macht Gott das? Warum gibt Gott uns einen neuen Geist und ein neues Herz? Warum? Er sagt, dass sie in meinen Gesetzen wandeln und meine Ordnungen halten und sie tun. Und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Das ist, was Jesus tat. Er kam, uns zu retten aus unseren Sünden. Warum? How? Wie? Indem er uns einen neuen Geist gibt und ein neues Herz. Er nimmt das steinerne Herz weg aus unserem Leib und gibt uns ein fleischernes Herz. Er schreibt die Gebote Gottes in unser Herz, sodass wir in seinen Wegen wandeln, sodass wir seine Gebote halten. Nicht so, ich muss mich jetzt daran erinnern, was war jetzt falsch und was war jetzt richtig, sondern dadurch, dass wir eine neue Kreatur werden. Und das hatte ich dort erlebt, vor vielen Jahren. Ich habe das vor vielen Jahren erlebt. Warum? Weil das Evangelium ist die Kraft der Errettung. Es ist mehr als eine religiöse Aktivität. Es ist ein neuer Leib. Etwas Neues hat angefangen. Und was mit mir passierte? Ich habe Buße getan. Gott, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Und in dem Moment war ich neu. Und ich musste nicht wissen, dass Gott mir zeigt, dass mir vergeben ist. Und ich hörte, da war eine Kirche an diesem Abend und ich fuhr dahin und ich schrie zu Gott, vergib mir, Gott, vergib mir, Gott, vergib mir. Gott, wenn ich nochmal mit einer Frau ins Bett gehen werde, dann wird es meine Frau sein. Herr Gott, vergib mir. Und ich habe wirklich Buße getan. Und dann ist etwas Erstaunliches passiert. Ich war in dieser Gemeinde dann, wo ich sonst nie war. Und die Leute kannten mich nicht. Und da stand eine Frau auf, am Anfang des Treffens, und sie sagte, ich habe ein Wort. Ich sehe einen jungen Mann, der vor etwas steht, was er nicht tun sollte. Und er hat Gott so weggeschoben und er hat gesündigt. Aber er hat Buße getan und ich habe ihm vergeben, gerade jetzt. Und ich stand da und war geschockt. Ich war alleine mit meiner Freundin, aber ich bin nicht allein. Gott ist mit mir. Er sieht alles. Und ich tue Gott auf die Seite, habe ich gedacht. Aber Gott hat es gesehen. Und dann bin ich in das Treffen gegangen und die hat nicht nur die Worte gesagt, sie hat die gleiche Bewegung gemacht.
Sie hat genau das Gleiche gemacht, was ich zu Hause in meinem Apartment gemacht habe. Und von da an wusste ich, dass Gott alles sieht, auch wenn wir die Tür zumachen oder das Licht ausmachen. Er sieht alles. Und ich stand da und dachte, oh wow, Gott, danke, dass du mir vergeben hast. Danke. Und der Heilige Geist kam und ich war so, wow, und ich habe Gott getroffen. Und ich war so high und ich bin praktisch nach Hause geflogen in meinem Auto. Halleluja, mir ist vergeben. Ich war so happy. Ich war so high. Und ich sagte zu Gott, also Gott, nächstes Mal, wenn ich mit einer Frau ins Bett gehe, dann ist das meine Ehefrau auf der Hochzeitsreise. Und jetzt will ich dich daten, jetzt will ich dich kennenlernen, nicht mich mit Mädchen abgeben. Ich will dich kennenlernen und du musst mir eine Frau finden. Und ich habe das so gebetet und 3 Monate später war ich an einem christlichen Konzert irgendwo in Dänemark mit 500 Leuten und ich stand dort und betete Gott an und plötzlich sprach Gott zu mir. ich habe die letzten Monate nicht an Gott gedacht. Und plötzlich sagte Gott, Torben, die, die hinter dir steht, wird deine Frau werden eines Tages. Und ich so, was? Und ich mich so umgedreht. Oh. Und ich sah da so eine hinter mir und dachte, oh, das ist meine Frau. Ich drehte mich um. Oh, das ist meine Frau. Hey. Und ich wusste, hinter mir steht meine Frau. Und als ich das sah, wusste ich's. Das Konzert war zu Ende und ich musste nach Hause und ein Freund hat auf mich gewartet, also musste ich mich beeilen, also habe ich sie nur kurz angesmiled. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann sagte ich auf dem Rückweg zu meinem Kollegen, hey, ich habe gerade meine Frau getroffen. Ich kenne nicht ihren Namen, ich weiß nicht, woher sie ist, ich weiß gar nichts über sie. Aber Gott hat mir gesagt, dass hinter mir, die in diesem Kleid dort, das ist, irgendwann wird es deine Frau werden. Ich wusste es einfach. Und ich habe gesagt, Gott, ich kenne sie nicht, weiß nicht, woher sie kommen ist, du musst uns zusammenbringen. 3 Monate später sah ich sie, sagte so, hallo. Und ich lernte sie kennen, ich sprach mit ihr und dann wurden wir befreundet und haben geheiratet. Und jetzt sind wir 17 Jahre verheiratet und haben 3 Kinder. Und ich habe gelernt, wenn wir umkehren und Buße tun, dann hat Gott was viel Besseres für uns. Meine Frau ist so ein Segen, sie ist so heilig, sie ist in einer christlichen Familie aufgewachsen, sie hat noch nie jemand anderen geküsst, sie war nie zusammen mit irgendjemand anders, sie wurde von Gott bewahrt und sie ist so stark. Und wenn es darum geht, in Sünde zu leben, habe ich so viel von ihr gelernt, denn ich kann so viel in ihr sehen, was so anders ist als in anderen. Und ihr habt ihre Lieder gehört, sie ist durch viele Sachen durchgegangen, sie ist stark. In unserer Familie ist sie echt so ein Ruhepol, kraftvoll. Und wenn wir reisen, dann nehme ich sie oft mit. Und es ist nicht so, wir arbeiten zusammen. Ich bin jetzt nicht einfach hier nur derjenige, der alles macht. Ihr seht mich mehr, aber ich bin nur der ich bin durch meine Frau. Sie ist die Starke. Und Gott hat uns zusammengeführt. Da ist kein Zweifel dran. Und ich kann sehen, wenn wir Buße tun von unseren Sünden, dann hat Gott etwas Besseres für uns. Also was ist mit dem hier? 1. Johannes 3, Vers 6. Keiner, der in ihm bleibt, sündigt. Keiner, der sündigt, hat ihn je gesehen. Ein anderer Vers. Ein paar Verse vorher heißt es, keiner, der von Gott geboren ist, wird weiter in der Sünde bleiben, denn Gottes Same bleibt in ihm. Sie können nicht weiterhin sündigen, denn sie wurden von Gott geboren. Was heißt das? Ich glaube, das ist eine gute Übersetzung, dass sie nicht weiterhin sündigen können, denn sie sind von Gott geboren. So wie auch dieser Vers hier. Keiner, der in ihm bleibt, sündigt. Also sündigt permanent weiter. Das ist, was das Wort sagt. So wie Johannes 3, 16. Denn Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das Wort ist für jeden, der an ihn glaubt und weiter an ihn glaubt. Also, es ist nicht nur für jemanden, der irgendwann einmal geglaubt hat, sondern dieses Wort bedeutet, dass es immer so weitergeht. Jeder, der glaubt und weiterhin glaubt. Und das hier ist dasselbe. Jeder, der von Gott geboren ist, keiner, der von Gott geboren ist, wird weiterhin in Sünde leben können, weil er von Gott geboren ist. Warum lebt er nicht weiter in Gott? Weil das Gesetz in sein Herz gegeben ist. Das ist, was ich erlebt habe und was auch viele andere Menschen auf der Welt erleben. Wenn du Buße tust von deinen Sünden und an Jesus glaubst, dann schafft Gott in dir ein neues Herz. Und das bedeutet, dass du nicht sündigen kannst, dauerhaft. Die Frau, die im Ehebruch erwischt wurde, im Johannes 8, die gesteinigt werden sollte, hat Gott sie nicht verurteilt. Jesus hat zu ihr gesagt, dir ist vergeben, sündige nicht mehr. Was es wär gewesen, wenn sie weitergemacht hätte? Nein, wir können nicht weitermachen, wenn wir uns vergeben ist. Wir müssen verstehen, dass dieser Vers hier auch stimmt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Aber wir müssen verstehen, dass Vergebung zu tun hat mit Buße. Und Buße hat zu tun mit deinen Gedanken, dein Herz verändern. Ich will nicht mehr sündigen. Mir wurde vergeben, als ich sündigte. Aber ich habe nicht weiter gesündigt, in der Sünde gelebt. Denn ich wusste, was das Gott sagt, was das Wort sagt. Und wir leben heute in einer Welt, die nicht weiß, was das Wort sagt. Wenn ich in den Hebräerbrief gehe, zum Beispiel, da ist ein Vers, der genauso das Wort Gottes ist wie Johannes 3,16 in Kapitel 10, Vers 26. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erhalten haben, haben wir kein Opfer mehr für unsere Sünden. Und dann geht es noch weiter. Wenn wir mutwillig sündigen, dauerhaft, dann gibt es kein Opfer mehr für unsere Sünden. Das Einzige, was dann bleibt, ist das Gericht und ewige Verdammnis. Das sagt auch die Bibel. Viele kennen das und kriegen die Krise. Ah, ich habe gesündigt, ich habe mutwillig gesündigt. Was heißt das jetzt? Und ich möchte euch sagen, als ich dort vor meiner Freundin stand und ich mit ihr ins Bett gegangen bin, dann habe ich mutwillig gesündigt. Ich habe es irgendwie gewusst und irgendwie auch nicht. Ich habe aber gesündigt, aber Gott hat mir vergeben. Das Wort hier, wenn du mutwillig sündigst, bedeutet es genauso wie weiter in Sünde zu leben, bewusst sündigen. Dann kannst du zu diesem Punkt kommen, wo der Heilige Geist dich verlassen wird. Und ich bin traurig. Es gab viele Leute, die waren gerettet und sie konnten nicht weiter in ihrer Sünde bleiben. Und dann sind sie weggegangen davon, von der Freundin. Und dann später haben sie sich der Sünde wieder geöffnet und dann ist die Sünde wieder reingekommen. Und irgendwann waren sie wieder zusammen mit der Freundin in Unzucht gelebt. Und ich habe sie gefragt, habt ihr ein Problem damit? Und sie sagten nein. Aber vorher hatten sie ein Problem. Was ist passiert? Zu einem Zeitpunkt haben sie den Heiligen Geist erlebt in ihrem Herzen, aber sie haben es nicht behalten. Sie haben nicht verstanden, dass sie vorsichtig sein müssen mit dem, was Gott uns gegeben hat und auf den Heiligen Geist zu hören. Ich glaube, dass diese Leute permanent gegen den Heiligen Geist gehen und dadurch ihr Herz verhärten. Und dadurch wird der Heilige Geist betrübt und geht. Und jetzt sind sie wieder in der Sünde. Und nachher wird es schlimmer mit ihnen als vorher. Also wir haben das in der Kirche, in der Gemeinde einfach noch nicht verstanden. Es geht darum zu verstehen, wir waren Sünder, aber jetzt sind wir Heilige mit einem neuen Herzen. Und wenn wir das haben, dann können wir nicht weiter in der Sünde leben. Denn wir haben ein neues Herz. Aber lass uns zum ersten Buch des Johannes gehen. Denn das Johannesbrief, kannst du was Interessantes lesen? Kapitel 3. Geht es um die Kinder Gottes. Also, da heißt es in Vers 7, liebe Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Die, die Gerechtigkeit tun, sind gerecht. Die, die Sünde tun, sind vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Denn das Versprechen des Sohnes Gottes war, dass er die Werke des Teufels zerstören wird. Also Jesus kam, um die Sünde in uns zu zerstören. Und da in Vers 10 kannst du das hier lesen. Das ist, wie wir Gott kennen. Und wie wir erkennen, ob wir Kinder des Teufels oder Kinder Gottes sind. Jeder, der nicht tut, was richtig ist, ist nicht ein Kind Gottes. Auch nicht derjenige, der nicht seinen Bruder oder seine Schwester liebt. Das sagt das 1. Johannes 3, Vers 10. Und so erkennen wir die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Das ist, wie wir es wissen. Nach diesem Vers kommt dieser hier. So wissen wir das. Wie wissen wir das? Jeder, der von Neuem geboren ist, wird nicht in Sünde bleiben. Hierdurch wissen wir das, wer ein Kind Gottes ist und wer es nicht ist. Es ist nicht, du erkennst das nicht daran, ob jemand in Zunge redet. Du hast Buße getan. Es geht nicht um Zungenreden oder durch kranke Heilungen, durch das wir erkennen, wer ein Kind Gottes ist. Wir wissen es durch das. Das ist, wie wir es erkennen, wer ein Kind Gottes ist oder ein Kind des Teufels ist. Ich habe zu vielen Leuten geredet. Ich treffe viele Christen und viele Nichtchristen. Wenn ich zu religiösen Leuten in der Gemeinde rede, dann sitze ich oft vor jungen Menschen und ich frage sie, lebt ihr in Sünde? Dann schauen sie mich an. Ja, ich rede mit ihnen ganz nett, ich schimpfe nicht und frage sie, geht ihr miteinander ins Bett? Und sie so, ja. Habt ihr ein Problem damit? Ja. Ja, haben wir. Warum? Wo? Hast du ein Problem im Kopf? Weil du gehört hast, dass es falsch ist? Oder spürst du in dir drin, dass das völlig falsch ist? Viele werden sagen, ich glaube in meinem Kopf das Problem. Warum würden sie das sagen? Weil, wenn es von innen drin ist, dann würden sie nicht sagen, ja, ich glaube, das ist falsch, sondern sie würden sagen, hey, ich sündige, ich merke, dass ich sündige. Dann würden sie nicht zweifeln. Dann würden sie wissen, dass sie in Sünde leben. Denn sie sind von Gott geboren. Aber weil sie nicht von Gott geboren sind, sind sie nur religiös in ihrem Kopf. Sie haben kein Problem mit Sünde. Ja, sie wissen in ihrem Kopf, in ihren Gedanken, sie sollten das nicht tun, weil es falsch ist. Aber sie haben es nie in ihrem Herzen gehabt, weil sie nicht von Neuem geboren sind. Und deswegen haben wir viele Leute in der Kirche heute, die in Sünde leben. Und wir nennen sie immer noch Christen. Wir nennen sie Sünder. Aber Sünder, die in den Himmel gehen, weil sie sind ja alles Sünder. Wir leben ja alle in Sünde. Aber sie glauben an Gott. Nein, das ist nicht, dass man glaubt, dass Gott da ist, sondern hierdurch werdet ihr es erkennen, wer ein Kind Gottes ist. Bei dem, dass man, was sie tun, wenn man mutwillig in Sünde lebt und du es weißt und du es siehst, dann spielt es keine Rolle, was sie glauben. Wenn sie mutwillig in Sünde leben, dann sind sie nicht wiedergeboren. Auch wenn es ein Priester ist oder wenn sie immer in die Gemeinde gehen, dann ist diese Person nicht von neuem geboren. Denn Gott kam, um ein neues Herz zu machen. Er ist heilig. Er hat sich nicht verändert. Er hat sich nicht verändert. Wir müssen uns verändern. Durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes, die in unser Herz geschrieben ist. Und das passiert bei der Buße. Tom, bist du ohne Sünde? Nein. Ich sag nicht, dass ich perfekt bin. Ich bin nicht mehr da, wo ich früher mal war, aber ich weiß, da ist noch mehr. Denn ich muss aussehen wie Christus. Als ich am Anfang gerettet wurde, habe ich gesündigt? Ah nein, hilf, ich kann das nicht mehr tun. Und dann war es einfach für mich, das abzuschneiden und sagen, nein, ich mache das nicht mehr. Aber du kannst nicht einfach irgendwie wie die Gedanken abschneiden, den Kopf. Und Gott hat dann aber angefangen, in mir zu wirken, in meinen Gedanken. Wie habe ich denn wann reagiert? Was habe ich wann gesagt und warum? Geht es darum, dass ich stolz bin? Oder warum habe ich getan, was ich tue? Und Gott wirkt so die ganze Zeit an mir und er arbeitet jetzt heute auch immer noch an mir. Und er wird bis zum Tag meines Todes an mir arbeiten. Und ich will das auch, dass er weiter an mir wirkt. Denn wenn ich einfach stopp und sage, ah, es reicht, es langt, dann ist er nicht mein Herr. Ich brauche das, dass er in mir wirkt. Und da ist etwas, eine Zeit in meinem Leben gewesen, wo er immer tiefer und tiefer und tiefer gegangen ist. Immer mehr an die Wurzel des Problems gegangen ist. Und es ist ein Unterschied zwischen mutwilliger Sünde leben und gebunden zu sein an Sünde. Als ich Buße tat, habe ich Freiheit erlebt. Aber es waren noch Sachen in meinem Leben, die ich nicht los wurde. War hier etwas, da etwas, ein paar Sachen. Ich habe es nicht geliebt. Ich wollte nicht da drin leben, aber ich fiel da hinein. Dieses und jenes und ich fühle mich nicht frei. Aber dann bin ich in Wasser getauft worden. Und als ich in Wasser getauft wurde, ist nicht sofort etwas passiert, aber später bekam ich eine Offenbarung, was die Taufe ist. Und ich fing an, in Römer 7 zu laufen, Freiheit von Sünde. Eines Tages las ich Römer 6, Freiheit von Sünde. Und als ich das las, sah ich plötzlich, um was es geht. Hey, ich bin frei. Ich bin frei. Frei von Sünde. Und von dem Moment an habe ich eine neue Freiheit von Sünde erfahren. Und viele Dinge wurden gebrochen in meinem Leben. Diese beiden Dinge haben mit Sünde zu tun. Buße hat mit Reinigung von Sünde zu tun. Aber heute haben wir die katholische, die reformierte Kirche, die Calvinisten und andere Gemeinden, die nicht die Wassertaufe haben. Und weil sie das nicht tun, können sie nicht in Römer 6 und 7 leben. Sie erkennen das nicht. Sie kämpfen mit Schuld. Sie haben nicht die Wassertaufe und die Freiheit von Sünde. Sie machen eine Theologie draus, aus ihren Erfahrungen. Und die Theologie ist, wir sind Sünder. Wir sind alle Sünder. Anstatt wir sind Heilige, wir sind heilig. Denn Jesus kam nicht, um uns in unseren Sünden zu retten, sondern von unseren Sünden. Und ich möchte sagen, so wie Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, in Matthäus 23, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Und er sagt, ihr reinigt den Becher außen, aber innen ist er immer noch dreckig. Und er sagt, reinigt zuerst das Innere des Bechers und dann wird es auch außen sauber. Und das ist das Problem mit den Pharisäern und mit religiösen Leuten heute. Die religiösen Leute machen die Tasse außen sauber, aber nicht innen. Innerlich fühlen sie sich immer noch so schlecht. Und ich kenne so viele Leute, die in religiösen Traditionen aufgewachsen sind. Und wenn ich ihnen das hier sage, du kannst frei sein, dann ist es gute Nachricht für sie. Sie wissen alles im Kopf, aber sie fühlen sich immer schlecht, schlecht, schlecht. Sie kämpfen immer gegen Sünde, anstatt die Freiheit zu erleben. Warum? Denn keiner hat ihr Leben innerlich gereinigt. Durch das neue Herz, durch die Freiheit der Taufe. Und deswegen fühlen sie sich immer noch so schlecht innerlich. Und viele sind innerlich schlecht. Ich habe viele Leute getroffen, die seit Jahren in die Gemeinde gehen Und die denken, sie sind gerettet und sie wissen alles. Und als sie wirklich gerettet wurden, haben sie gesagt, wow, jetzt weiß ich, dass ich wirklich gerettet bin. Ich habe die überall getroffen, in allen Gemeinden, an vielen Orten. Es ist mehr als Religion, es ist Leben. Und wir sollen nicht Theologie aus dem Leben machen. Ich möchte sagen, meine Freiheit von Sünde kam nicht durch Hände auflegen auf mich, sondern indem ich Gott gesucht habe, durch Buße, durch Fasten. Und ich glaube, unser Problem heute ist, dass wir das große Ding gerade jetzt sofort haben wollen. Und wir sind nicht bereit, das zu tun, was wir tun müssen, um in diese Freiheit hineinzukommen. Wir machen nicht, was es braucht. Und deshalb laufen viele Leute nicht in dieser Freiheit. Nächstes Mal werde ich über die Wassertaufe reden. Ich werde mein Zeugnis euch sagen, wie ich diese Freiheit von Sünde erlebt habe. Und ich habe es hier in meinem Buch. Hey, ich habe dieses Buch heute gekriegt. Heute kam die Post mit diesem Buch. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Buch in der Hand halte. Ich habe es vor einer Stunde gekriegt. Hier die gesunde Lehre. Es ist gerade auf Amazon rausgekommen. Und ich habe es dort bestellt, deswegen habe ich es hier. Du kannst es dort bestellen. Auch auf meiner Webseite. Und in diesem Buch erzähle ich, wie ich gefastet habe, wie ich Freiheit von Sünde erlebt habe, wie ich angefangen habe, Sünde zu hassen. Und du musst Sünde hassen, wenn du davon frei sein willst. Und ich möchte da so mein Erlebnis erzählen, wie ich das erlebt habe. Also ich gehe jetzt hier nicht so sehr ins Detail, aber hier steht noch viele Bibelstellen über das Thema drin. Es geht um die Sünde, es geht um die Furcht Gottes. Ich möchte euch ermutigen, kauft dieses Buch und lest das. Nächstes Mal werden wir da weitermachen. Also, das ist das Wort für euch. Ich möchte dieses Video beenden und fragen, wo bist du? Wo bist du? Wenn ich darüber rede, dann weiß ich, dass viele von euch sind in christlichen Familien aufgewachsen. Und manchmal ist es dann nicht so einfach, denn du weißt alles im Kopf. Das Wichtigste für euch ist jetzt herauszufinden, lebt ihr in Sünde? Wenn ich etwas Falsches tue, dann merke ich, oh, das ist falsch, das sollte ich aufhören. Wenn ich hier noch weitergehe, ist das Sünde. Ich spüre das in mir drin. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Hast du das nie erfahren? Wenn du in Sünde lebst, dann bist du nicht neu geboren. Und dann musst du Buße tun. Und du musst alles Gott geben und dich taufen lassen, und um ihn kennenzulernen. Aber vielleicht bist du da und hast es erfahren, aber du bist schwer von Verstand und du musst etwas tun dann. Wenn das Fernsehen dein Problem ist, schmeiß es raus. Tu das, was du tun musst, um von den Dingern loszukommen, die dich von Gott abhalten. Du musst radikal mit Jesus leben. Du musst heiß sein und nicht lau. Wir haben zum Beispiel keinen Fernseher mehr. Also ich würde eh nicht irgendwelche Pornofilme oder sowas gucken. Aber jetzt habe ich wirklich die Furcht Gottes und deswegen mache ich solche Sachen nicht. Aber ich habe keinen Fernseher. Ich gucke auch nicht so die normalen Dinge, denn ich, wenn ich das mache, dann lenkt mich das ab. dann denke ich so, ist doch nicht so schlimm. Ist okay, dich das anzugucken. Ist okay, mich damit zu fühlen. Und viele Christen machen das die ganze Zeit und hören sich auch unchristliche Musik an. Aber du musst deinen Geist mit guten Dingen füllen. Du musst deinen Geist füllen. Es ist nicht nur, sich von Sünde zu trennen, denn in Galater 5 liest du von der Frucht des Geistes und des Fleisches. Die Werke des Fleisches sind, und da kommt eine lange Liste mit Ehebruch und Eifersucht und all diese Dinge, und dann sagt er dort, solche, die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Das sagt er zu den Christen. Wenn du diesen Weg gehst, wirst du nie das Reich Gottes erben. Aber dann spricht er vom Geist, von der Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freundlichkeit. Und er spricht darüber, und die in Christus sind, haben ihr Fleisch gekreuzigt mit ihren Leidenschaften und Begierden. Wenn du in Christus bist, wenn du ihm gehörst, dann hast du dein Fleisch gekreuzigt. Was ist ein Christ? Was ist Buße? Buße ist, du gehst diese breite Straße, die in die Verdammnis führt, und du tust genau die Dinge, die du hier in dieser Bibelstelle liest, die ich gerade gesagt habe. Aber dann tust du Buße. Du drehst dich davon weg zu Gott hin. Und Gott gab dir ein neues Herz, das Gesetz des Geistes. Und dann fängst du an, in dem neuen Leben zu leben, wo du nicht vom Fleisch geleitet wirst, sondern vom Geist. Also, ich will euch fragen, wo seid ihr in all dem heute? Ich glaube, es gibt Leute, die nicht gerettet sind, die das nur mit dem Kopf glauben. Ich glaube, dass Leute religiöse Brillen aufhaben und ein Problem damit haben, was ich hier lehre. Aber wenn du die Brille abnimmst, erkennst du, ja, das ist richtig. Ich will diese Freiheit erleben, die Gott für mich hat. Aber wie? Ich möchte sagen, entspann dich. Such Gott. Und hör auf das, was Gott in deinem Leben anspricht. Jeder steht an einem anderen Punkt in seinem Leben. Aber Gott wirkt jetzt in deinem Leben und er weiß, was du brauchst. Vielleicht musst du Buße tun, dich taufen lassen, und Gott wird es dir zeigen. Vielleicht bist du gerettet und du bist an Sünde gebunden. Vielleicht musst du dich deswegen taufen lassen. Und dann musst du Römer 6 lesen, dass der Heilige Geist dir die Augen öffnet. Vielleicht spielst du mit Sünde und du bist gerettet, aber du spielst mit Sünde. Deswegen kämpfst du mit Sünde. Und da musst du Buße tun und diese Dinge in deinem Leben abschneiden. Vielleicht das Internet. Vielleicht so lange, bis du die Furcht Gottes hast, sodass du das Internet gebrauchen kannst, ohne dabei zu sündigen. Du alleine weißt, mit was du kämpfst. Und du musst frei davon werden. Du musst in Christus laufen. Nicht im Fleisch, sondern in Christus. Dazu sind wir alle berufen. Und wenn du Sünde in deinem Leben hast, wenn du Buße tust, also dich davon abwendest und dann deine Sünde bekennst, ist Gott gerecht und treu, dass er dir vergibt. Auch wenn du nicht so eine starke Erfahrung hast. Und wenn ich etwas tue und Gott mich überführt, dann, okay, ich weiß, ich habe gesündigt. Und ich meine Sünde bekenne, dann weiß ich, er vergibt. und ich mache Dinge falsch und er vergibt mir. Und zu bekennen ist nicht nur für Gott, sondern auch für dich selber, dass du weißt, hey, das ist falsch, das mache ich nicht mehr. Aber Gott ist gerecht. Aber du alleine weißt, wo du stehst. Und du, es ist auch okay, wenn du ein bisschen verwirrt bist über das Ganze jetzt. Denn Gott hat bei mir erst Jahre später angefangen, diese Themen aufzugreifen. Und ich war dann verwirrt und wusste nicht, was ist mit dem und was ist mit dem. Und dann kriegte ich die Furcht Gottes und Gott gab mir Offenbarung und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Und ich habe die Freiheit Gottes erlebt. Aber bevor ich das erlebt habe, waren ein paar Tage, wo ich dachte, jetzt bin ich verdammt, jetzt gehe ich in die Hölle. Jetzt kann Gott mir nicht mehr vergeben. Ich habe gegen den Heiligen Geist gesündigt. Und ich fühlte mich so schlecht. Aber die Verdammnis war von Gott, denn er wollte, dass ich wirklich Buße tue. Und als ich dann die Freiheit erkannte, ah, das war frei. Das war wie neugeboren werden. Und dann habe ich mich manchmal gefragt, war ich wirklich von neuem geboren vorher? Denn das war total neu. Da war eine Freiheit in Christus, die ich vorher nie hatte. Aber ich bin so und so gelaufen. Ich habe mich echt schlecht gefühlt. Gott, ich habe gesündigt, ich gehe in die Hölle. Aber dann kam die Offenbarung und dann die Freiheit. Und du musst da auch hineinkommen. Und du musst deinen nächsten Schritt tun. Das weiß ich nicht, was das bei dir ist. Vielleicht brauchst du die Furcht Gottes in deinem Leben. Vielleicht musst du Buße tun, gerettet werden. Vielleicht brauchst du eine Offenbarung von der Wassertaufe. Darüber sprechen wir nächstes Mal. Vielleicht brauchst du einfach deine Augen wegzutun von der Sünde und auf Christus. Aber Gott, ich kämpfe mit Sünde. Kann ich trotzdem für die Kranken beten? Ja, denn wenn wir uns selber nicht mehr anschauen, sondern auf Jesus schauen, dann wird es viel besser. Wenn ich immer nur die ganze Zeit die Sünde angucke, denk nicht an die Sünde, denk nicht an die Sünde, ich denk nicht an die Sünde, ich denk nicht an die Sünde, ich denk nicht an die Sünde, dann werde ich daran denken. Aber wenn ich ihn anschaue, was er für mich getan hat, dann werde ich nicht mehr an die Sünde denken. Diese Nachricht ist dafür da, mich freizusetzen. Und auch wenn es dich am Anfang ein bisschen durchschüttelt. Das ist die Freiheit, mit der Christus kam. Er kam, um uns freizusetzen. Und die Freiheit wird dich, die Wahrheit wird dich freisetzen, sodass du nicht mehr ein Sünder bist, sondern ein Heiliger. Du wirst in Freiheit von Sünde leben. Darüber wollte ich reden. Lies mein Buch. Nächstes Mal geht's, wie gesagt, und ihr könnt mir Fragen schreiben, wenn ihr Fragen habt. Und nächstes Mal geht's dann um die Wassertaufe und um die Freiheit von Sünde. Yes! Ich liebe, was Gott tut. Nächstes Mal geht's um die Wassertaufe und Freiheit von Sünde. Gott segne euch. Who took my sin and shame?
took my sin and shame. You died instead of me. You took that punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross, you took my suffering. I worship you. Jesus, you gained a final victory. Jesus, I worship you. The power of darkness you defeated forever. Jesus, thank you, Jesus. God is calling you today. Give your life to Him. And let Him cleanse you now. My Savior, my Redeemer. your blood. Thank you, Jesus.